ARD.
Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit- und Psychokrimis. Jede Woche ein brisanter Fall. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Denn mit Augustinus wissen wir, der Mensch, den wir lieben, ist nicht mehr da, wo er war. Aber überall da, wo wir sind und seiner gedenken.
Sprich mit den Toten. Hörspiel von Peter Meisenberg. Musik David Graham. Regie Christoph Pragua.
Soll das heißen, Tinker humpelt immer noch?
Nur noch ganz leicht.
Trotzdem, du solltest mit ihr zum Tierarzt gehen.
Ich war erst vor 2 Wochen mit ihr da. Es hat wieder ein Vermögen gekostet. Ich kann mir das einfach nicht leisten.
Ulrich, Tina und Tinker sind doch unsere Lieblinge.
Ja, Agathe, aber du weißt auch, dass ich große Sorgen habe wegen...
Du gibst ihm doch hoffentlich keine Milch.
Nein, Agathe. Was meine Bewerbung bei der Volkshochschule betrifft, da ist wohl so schnell...
Frische Leber ist das Gesündeste, das vergisst du doch nicht, oder?
Nein, Agathe. Ich fürchte bloß, dass ich... Ich muss jetzt los. Bis morgen.
Bei einer Grabstätte im Grabkammersystem mit 2 Stellen kämen Nutzungs- und Zuweisungsgebühren von einmalig 3.236 Euro zuzüglich der jährlichen Verlängerung des Nutzungsrechts von... 3.236 Euro. Das sind nun mal die Gebühren für städtische Friedhöfe. Da kann ich leider nichts machen. Guten Tag.
Guten Tag.
Gibt es denn keine preiswerteren Lösungen?
Natürlich. Allerdings gilt es zu bedenken... Welche Wertschätzung Sie Ihrer Verstorbenen...
Und wie sehen die aus, diese preiswerteren Lösungen?
Nun, da haben wir ein breites Spektrum. Beispielsweise die Urnenbeisetzung im Kolumbarium. Die käme auf 990 Euro einmalige Gebühr und dann 59 Euro für die Verlängerung des Nutzungsrechts.
Naja...
Noch preisgünstiger und derzeit sehr beliebt sind natürlich auch Baumgrabstätten.
Baumgrabstätten?
Baumgrabstätten. Hier gleich, anschließend gibt es einen Waldfriedhof. Da kann die Urne in der Nähe eines Baumes ins Erdreich eingelassen werden. In dieser Richtung haben wir übrigens derzeit ein ganz besonderes Angebot. Die Baumbestattung in einem Schweizer Ruheforst.
Ein Ruheforst? In der Schweiz?
Ja, ich gebe zu, das ist etwas weiter weg.
Gerade deswegen.
Und da warst du unter den letzten 3 Kandidaten. Alle Achtung.
Das hat mir nicht viel geholfen. Sie haben am Schluss dann doch jemand anderes genommen.
Das bei deiner Qualifikation.
Nun ja. Ob ein Literaturhistoriker mit meinen Spezialgebieten der richtige Mann an einer Volkshochschule ist.
Und wer hat am Ende den Job gekriegt?
Eine Kunsthistorikerin, auch nicht gerade die ideale Qualifikation.
Aber das richtige Geschlecht.
Walter, bitte.
Und das richtige Parteibuch.
Ich finde es richtig, dass du dich auf sowas nicht einlässt. Du bist kein Opportunist.
Und bleibe wohl weiter ein Kunde in meinem Jobcenter.
Dann nutze doch die Zeit, um endlich deine Martin-Opitz-Biografie zu Ende zu schreiben.
Habe ich euch das noch nicht erzählt?
Was?
Da ist mir schon jemand zuvor gekommen.
Oh Gott, Ulrich.
Wie, nicht ans Telefon gegangen? Wie oft hast du es denn klingeln lassen?
Eine ganze Weile. Sie wird wohl einkaufen oder beim Friseur gewesen sein, wie ich deine Mutter kenne.
Und wenn dir etwas zugestoßen ist?
Ach, Agathe.
Hast du nicht nochmal angerufen?
Ich hatte doch dieses Bewerbungsgespräch und...
Ich finde schon, dass du dich etwas mehr um sie kümmern solltest.
Du meinst, ich sollte das von dir Versäumte nachholen?
Ach, Ulrich.
Ach, Agathe. Ich liebe dich unendlich.
Ich sehne mich so nach dir.
Ja, Wobei, wie du weißt,
entschuldigen Sie bitte,
die Erfüllung dieser Sehnsucht eine Entscheidung von großer Tragweite erfordert.
Ich möchte Sie nicht stören.
Ja?
Wenzel, mein Name. Dürfte ich Sie vielleicht mal was fragen?
Bitte?
Da ich beruflich sehr oft hier zu tun habe, sind Sie mir aufgefallen und haben, wenn ich mich so ausdrücken darf, meine aufrichtige Bewunderung gewonnen.
Ach ja?
Ja. Und zwar durch Ihre so wunderbar gefasste, konzentrierte Art zu trauern. Es scheint mir aus der Entfernung immer so, als ermögliche Ihre Trauer Ihnen einen wirklichen Dialog mit dem Verstorbenen.
Er ist ein Schmeichler.
Meine Frau.
Lass dich nicht auf ihn ein.
Mein aufrichtiges Beileid.
Danke. Allerdings ist sie jetzt schon 3 Jahre hier.
Und Sie besuchen sie jeden Tag?
Ich habe viel Zeit.
Tatsächlich? Vielleicht haben Sie ja dann Interesse an meinem Angebot.
Nimm dich vor ihm in Acht.
Und was für ein Angebot?
Ich bin Bestattungsunternehmer und auf der Suche nach einem kompetenten Trauerbegleiter. Und da scheinen Sie mir mit Ihrer Sensibilität und Ihrem repräsentablen Äußeren...
Was hat man sich darunter vorzustellen unter einem Trauerbegleiter?
Oh, ein Trauerbegleiter? In diesen Zeiten, in denen sich niemand mehr die Zeit zum Trauern nimmt, ist ein Trauerbegleiter jemand, der die Hinterbliebenen sozusagen wieder zu echter Trauer, zu emotionaler wie geistiger Auseinandersetzung mit unserer Sterblichkeit hinführen soll.
Ein Didaktiker des Todes sozusagen.
Wenn Sie so wollen. Ich sehe, Sie können sich bereits etwas darunter vorstellen. Hätten Sie Interesse?
Ich weiß nicht.
Es hätte den Vorteil, dass du mich noch öfter besuchen könntest.
Ich glaube eher nicht.
Nun ja, wenn Sie, wie Sie sagen, so viel Zeit haben, haben Sie ja vielleicht auch die Zeit, es sich zu überlegen. Hier, meine Karte.
Ich weiß wirklich nicht.
Jetzt nehmen Sie schon.
Einen Aperitif? Jetzt? Hier?
Sehen Sie, genau das ist unsere Philosophie. Wir schneiden der Trauerkultur die alten Zöpfe ab. Beschreiten neue, frische Pfade der Pietät.
Aha.
Wir holen mit einem Wort den Tod in das Leben zurück. Cheers.
Und wie im Einzelnen tun Sie das?
Nun, ich habe Ihnen hier ein paar Prospekte vorbereitet. Ihnen ganz persönlich würde ich beispielsweise die Teilnahme an einem Trauerkochseminar empfehlen.
Ein was?
Sich zu bekochen gehört zu den kleinen, schönen Dingen des Lebens, die den Trauernden schwerfallen und die sie vernachlässigen.
Da könnte vielleicht etwas dran sein.
Sehen Sie. Und da möchten wir Sie ermutigen, mit Menschen ein paar Stunden zu verbringen, die einen ähnlichen Verlust erlitten haben wie Sie.
Beim Kochen?
Beim Kochen. Da wollen wir mit Ihnen üben, das Leben wieder neu und kreativ zu erlernen. Ja, bitte?
Entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben.
Ach, Sie? Einen Augenblick bitte noch. Wenn Sie die nächste Tür nehmen und sich vielleicht so lange in unserer Trauerhalle umschauen wollen.
Gut.
In dem Prospekt steht, dass dieses 3-stündige Kochseminar 200 Euro kostet?
Darin sind selbstverständlich die Getränke und die einzukaufenden Lebensmittel inbegriffen. Sowie der Service beim anschließenden festlichen Menü, gnädige Frau.
Er ist ein Betrüger. Er ist ein Betrüger, habe ich gesagt. Meine Einbettung ist aus billiger, geschinster Baumwolle. Und mit meiner Frau rechnet er Seide ab.
Jetzt sagen Sie bloß, Sie liegen dadurch unbequemer.
Mich ärgern halt solche Betrügereien.
Wenn es weiter nichts ist.
Außerdem stimmte etwas nicht mit meinem Abgang.
Aha.
Er war viel zu früh.
Ist er das nicht immer?
Nein, der Bestatter Wenzel kam viel zu früh. Er konnte eigentlich noch gar nichts von meinem Abgang wissen.
Warum grübeln Sie?
Ist das nicht ein prächtiger Sarg?
Sehr schön, ja.
Kommt leider immer seltener vor, dass die Angehörigen auf solche Luxusausstattungen Wert legen.
Ha, mit den miesesten Tricks hat ja meine Frau dazu gedrängt.
Waren Sie etwa dabei?
Natürlich war ich dabei.
Wie bitte?
Ich war noch nicht ganz kalt, da stand Wenzel schon neben meinem Sterbebett und hat meine Frau über den Tisch gezogen.
Haben Sie etwas gefragt?
Entschuldigung, ich war in Gedanken.
Sie haben es sich also überlegt?
Ja, meine Frau meinte...
Ihre Frau?
Ich meine, es wäre sicher im Sinne meiner verstorbenen Frau...
Sehen Sie, ich wusste, dass Sie über das für diesen Beruf nötige Einfühlungsvermögen verfügen.
Wird meine arme Frau noch ausplündern, bis aufs letzte Hemd.
Was genau hat also ein Trauerbegleiter zu tun?
Also, das Erste ist, Sie besuchen die Hinterbliebenen daheim, sprechen mit ihnen, beraten sie.
Raffgierig ist der.
Einfühlsam.
Wenn ich unter der Erde bin, ist sie arm wie eine Kirchenmaus.
Wer sich eine solche Luxusausstattung leisten kann, wird doch wohl über Rücklagen verfügen.
Ich verstehe nicht ganz.
Natürlich gibt es Rücklagen.
Ich wollte sagen, muss ich mich auch um die Ausstattung, das Finanzielle und so weiter kümmern?
Nein.
Das Dumme ist nur, sie weiß nichts davon.
Um alle rein formellen Aspekte kümmern wir uns hier im Büro. Sie sind ausschließlich für die emotionalen und spirituellen Seiten des Trauerfalls und die damit verbundenen Rituale, Veranstaltungen und so weiter zuständig.
Es gibt ein geheimes Konto.
Vermitteln also, wenn man so will, zwischen dem Verstorbenen und seinen Angehörigen.
Wie soll sie aber bloß da rankommen?
Und zwar immer getreu unserem Motto.
Ich kümmere mich darum.
Nein, so lautet doch unser Motto nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Ich kümmere mich darum. Unser Motto heißt, wir holen den Tod ins Leben zurück.
Verstehe, ja. Ich meinte nur, wenn es Ihnen recht ist, kümmere ich mich gleich um diesen Fall hier. Mir ist nämlich, als hätte ich bereits einen gewissen Zugang dazu.
Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben. Du wirst immer mein Freund sein. Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen. Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen, gerade so zum Vergnügen. Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst und lachst.
Ich danke Ihnen so. Sie haben wirklich ergreifende Worte gefunden. Es war, als hätte er selbst zu uns gesprochen.
Ich habe mir nur ein klein wenig Mühe gegeben.
Sie haben ihn mir noch einmal lebendig gemacht. Danke. Und danke auch für Ihren Hinweis auf das Konto.
Ach, und ich hatte schon vermutet, Sie behalten es für sich.
Wie denn ohne Vollmacht?
Ich verstehe nicht.
Sie haben doch eine Vollmacht?
Ja, natürlich. Aber verraten Sie mir bitte, wie Sie darauf gekommen sind, wo noch nicht einmal ich davon wusste.
Das macht die Erfahrung, Frau Kühn.
Beeindruckend. Beeindruckend. Die Dankesschreiben unserer Kunden übertreffen sich in Lobeshymnen auf ihre pietätvolle Feinfühligkeit.
Es freut mich für Sie.
Sie etwa nicht?
Wenn sich mein Erfolg als Trauerbegleiter auch in der Höhe meiner Honorare ausdrückte, hätte ich vielleicht einen Grund dazu.
Geld. Immer das Gleiche. Aber von Ihnen hätte ich das nicht erwartet. Ja, auch wir Bestatter erleben eine Kostenexplosion und das bei ständig geringeren Umsätzen. Jeder will sich heute so lange wie möglich vom Sterben drücken und das Gesundheitssystem spielt da mit. Und schließlich die Konkurrenz in unserem Gewerbe.
Auf die wollte ich gerade auch zu sprechen kommen.
Ach.
Herr Tutzi von Tutzi Pietät sprach mich vor ein paar Tagen auf dem Südfriedhof an und bot mir...
Schon gut, schon gut. Ich leg 30% drauf. Einverstanden?
Das ist bisher noch nie vorgekommen, Ulrich.
Ich weiß, Herr Garte. Es tut mir leid. Und ich werde mich bemühen, dass es nicht wieder geschieht.
Was ist dir denn dazwischen gekommen?
Es klingt zwar absurd, aber es ist der Erfolg. Ich hatte an einem Tag 3 Beerdigungen auf 3 verschiedenen Friedhöfen zu betreuen.
Freu dich doch. Aber hast du eine Erklärung dafür, warum dir auf einmal alles so schön gelingt?
Ich weiß nicht. Ich tue ja nichts Besonderes.
Offensichtlich doch. Dieser Bestattungsunternehmer wird wohl seinen Grund haben, dich so oft zu beschäftigen.
Er meint, es hätte etwas mit meinen Fähigkeiten zu tun.
Meint er etwa deine besondere Fähigkeit?
Davon weiß er nichts.
Du sprichst also auch mit den anderen. Ach, Ulrich.
Ach, Agathe.
liebe dich. Unendlich.
Ich sehne mich so nach dir.
Ja. Wobei, wie du weißt, die Erfüllung dieser Sehnsucht.
Also zum Beispiel dieser Fall hier, Dr. Arnheim. Das sehe ich überhaupt nicht ein, wieso ich den mit Ihnen abrechnen sollte.
Sehen Sie mal hier.
Ja.
Weil ich vielleicht da war. Sehen Sie hier, hier, meine Unterschrift.
Aber das war doch ohnehin ein irreversibler Fall. Da wäre doch Ihr Einsatz gar nicht erforderlich gewesen.
So also wollen Sie jetzt mit mir umspringen, Mensch. Das können Sie sich von der Backe putzen, das mache ich nicht mit. Selbstverständlich werde ich auch diese Fälle weiter mit Ihnen abrechnen.
Und was macht Sie da so sicher, Herr Dr. Arnheim?
Glauben Sie etwa, die Konkurrenz schläft?
Tut sie?
Ja. Ich kam neulich mit ihm ins Gespräch und er fragte mich so nebenbei, ob ich vielleicht eine Ahnung hätte, wie Sie zu diesen enormen Umsätzen kämen.
Enorme Umsätzen? Sie werden doch wohl...
Selbstverständlich nicht, aber irgendwie ging mir dabei durch den Kopf, dass mich ja nichts verpflichtet, bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag alleine mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Um Himmels Willen. Rechnen Sie ab, was Sie abrechnen wollen.
Gut, dann werde ich in Zukunft die Fälle, die außergewöhnliche Aufwendungen meinerseits erfordern, mit dem doppelten Satz abrechnen.
Und warum, wenn Sie mir die Frage noch gestatten?
Einfach wegen des Risikos, Herr Wenzel. Oder ist Ihnen nicht klar, dass ich es bin, der hier das Risiko trägt?
Bis er volljährig ist, wird sie das Erbe meines Enkels verjubelt haben.
Gibt es denn in Ihrem Testament keine entsprechende Regelung?
Doch, aber damit war ich noch nicht beim Notar. Die Änderung ist noch nicht gültig.
Oh.
Es ging alles so schnell, viel zu schnell, wenn Sie mich fragen.
So geht es allen.
Nein, nein, nein. Da stimmt etwas nicht. Irgendetwas stimmte nicht.
Schönen guten Morgen. Frische Kundschaft.
Danke. Bitte hier auf den Tisch.
Alles klar.
Einen schönen Tag noch.
Und angenehmes Schaffen.
Nein.
Nun mach schon wieder auf. Ich hab mich auch erschreckt.
Das glaube ich nicht. Mit dir habe ich nun überhaupt nicht gerechnet.
Meinst du ich? Wer rechnet schon damit? Das ist eine bitterernste Angelegenheit.
Das ist es in aller Regel, lieber Walter.
Ich hatte noch so viel zu regeln. Mein Schreibtisch ist in einem katastrophalen Zustand und dann plötzlich...
War dein Schreibtisch nicht schon immer in einem katastrophalen Zustand?
Nerv bitte nicht, Ulrich. Du weißt von meiner Monographie über die Entstehung des modernen Liebesbegriffs im barocken Schäferroman?
Seit einem Jahr hast du über nichts anderes gesprochen.
Na also... Bis auf das Vorwort ist alles fertig, aber völlig ungeordnet. Wenn meine Lektorin das in dem Zustand in die Hand bekommt, geschieht eine Katastrophe.
Ist die nicht bereits schon geschehen?
Du musst dich darum kümmern, Ulrich, bitte, unverzüglich.
Oh, Walter.
Und bitte denken Sie auch an meinen Enkel.
Das werde ich, Frau Seifert, ich werde mit Ihrer Tochter sprechen.
Danke.
Aha, und ich? Würdest du dich gnädigerweise vielleicht auch um das Werk deines besten Freundes kümmern?
Ist das denn jetzt noch wirklich wichtig, Walter?
Du bleibst ewig der gleiche, Ulrich. Kein Wunder, dass aus deiner akademischen Laufbahn nie etwas geworden ist.
Wie konnte das nur geschehen?
Was?
Vorgestern warst du noch froh und munter und trotz deines Asthmas eigentlich in bester körperlicher Verfassung.
Ich rede kein Wort mehr mit dir, bevor du dir nicht meine Arbeit angeschaut hast.
Auch nicht.
Er war doch, abgesehen von seinen Asthmaanfällen, nicht krank, oder?
Ach was. Du warst doch vorgestern noch zum Abendessen hier. Ist dir da was aufgefallen?
Nein, nichts.
Das ist es ja, was ich nicht begreifen kann. Er war so munter wie lange nicht mehr, so optimistisch kurz vor Abschluss seines Buchs.
Hm. Aber es ist geschehen. Magst du mir erzählen, wie?
Gestern Nacht bekam er wieder einen seiner Anfälle. Ich gebe zu, einen ziemlich schlimmen, aber das kam eben manchmal vor und dann haben wir immer zur Sicherheit den Notarzt gerufen.
Auch gestern?
Ja. Als er kam, war Walter in einem kritischen, aber ich meine trotzdem nicht, in einem lebensbedrohlichen Zustand.
Und dann?
Der Notarzt hat ihm die übliche Spritze gegeben und plötzlich ist er... Plötzlich lebt er nicht mehr.
Ist gut.
Oh Gott. Natürlich hat der Arzt sofort versucht, ihn zu reanimieren, aber... Es war zu spät.
Mich wundert, dass er ausgerechnet in mein Beerdigungsinstitut gebracht wurde.
Wieso?
Wir sind am anderen Ende der Stadt.
Das war mir in der Situation noch völlig egal. Kurz nachdem der Notarzt weg war, rief dieser Bestattungsunternehmer...
Wenzel?
Ja, ich glaube, ja. Er hat seine Dienste angeboten. Ich war froh, das muss ich ehrlich sagen, dass sie ihn gleich mitgenommen haben. Ich war dann nicht mehr allein mit Walter und ich musste mich auch nicht um diesen ganzen organisatorischen Kram kümmern.
Verstehe.
Der diensthabende Notarzt gestern Nacht, Augenblick, das war Dr. Arnheim, der müsste noch im Dienst sein.
Immer noch, das sind ja mehr als 16 Stunden.
Ja, was glauben Sie, wo Sie hier sind? Da hinten läuft er übrigens.
Wer?
Ja, Dr. Arnheim.
Herr Doktor?
Einen Augenblick, bitte.
Entschuldigen Sie, aber es handelt sich um meinen besten Freund.
Wer hier auf der Station ist, dann bin ich leider nicht der richtige.
Nein, Sie hatten ihn gestern Nacht als Notfall. Walter Leinsdorf.
Walter Leinsdorf. Ja, ich erinnere mich, die Lungenobstruktion, nicht wahr? Mein Beileid.
An einer Lungenobstruktion ist er gestorben. Er war zwar Asthmatiker, sein Krankheitsbild bisher aber eigentlich wenig.
Sind Sie Kollege?
Nein, aber...
Sie sind auch kein Angehöriger. Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen...
Mein Freund, mein Bester.
Sie wissen, ich bin nicht verpflichtet, Ihnen nähere Auskünfte zu geben. Ich muss jetzt auch dringend...
Das verlange ich ja auch gar nicht, aber Walter war noch so guter Dinge und dann plötzlich...
Ja, so ist das manchmal. Sicher ist aber, dass er in letzter Zeit wiederholt Anfälle hatte.
Das ist möglich.
Ja. Und wenn die Erholungsphasen dazwischen zu kurz werden, wächst die Gefahr einer plötzlichen Obstruktion. Tja, und die ist gestern bei Ihrem Freund eingetreten.
Und daran ist er auch gestorben?
Gestorben ist er, weil sein Kreislauf infolge Sauerstoffmangels zusammenbrach. Da konnte ich ihm leider nicht mehr helfen. Aber ursächlich für den Sauerstoffmangel wiederum war in der Tat...
Die Lungenobstruktion.
So ist es. Wie gesagt, es tut mir leid. Da war wirklich nichts mehr zu machen.
Als wenn ich mich in meinem Zustand noch für solche Details interessieren würde.
Du vielleicht nicht, aber Gerda immerhin und auch ich.
Das Einzige, was wirklich wichtig ist, hast du dir mein Manuskript angeschaut?
Walter, ich war heute Vormittag bei Gerda, um ihr Trost zuzusprechen.
Hast du das Manuskript wenigstens mitgenommen?
Wie konnte ich? Ich habe mit Gerda gesprochen und...
Ulrich, du wirst doch meinen letzten Wunsch respektieren können.
Ja.
Dieses Buch ist das Wichtigste, was ich hinterlassen werde. Es muss an die Öffentlichkeit. Wenn die Lektorin es in diesem Zustand in die Hand bekommt.
Ich werde mich darum kümmern, Walter. Aber du musst mir sagen, was passiert ist. Der Notarzt erzählt ungereimtes Zeug.
Ich bin nicht mehr da, Ulrich. Schon vergessen? Was jetzt noch bleibt, ist meine wissenschaftliche Reputation.
Du brauchst mir doch bloß zu sagen...
Gar nichts werde ich dir sagen, bevor du dich nicht meines Manuskriptes angenommen hast.
Sie denn mitten in der Nacht in meinem Büro?
Entschuldigen Sie, aber ich
brauche noch ein paar Unterlagen für die erste Bestattung morgen früh.
Sie sind doch sonst so gut organisiert.
Ich hatte viel zu tun und wollte Sie so spät nicht mehr anrufen.
Aber da suchen Sie im falschen Schrank. Eigentlich müssten Sie inzwischen wissen, dass die Ablage für die aktuellen Fälle dort ist.
Sie haben recht. Ich wunderte mich schon, weshalb ich hier nichts finde. Ich hoffe, ich störe Sie nicht.
Der ist gut. Wobei denn? Gut, dass Sie endlich kommen. Ich mache mir nämlich Sorgen, ob meine Frau wohl vernünftig mit dem vielen Geld umgeht.
Ah ja.
Sie neigt manchmal zu etwas leichtsinnigen Ausgaben.
Wenn Sie wollen, schaue ich bei Gelegenheit einmal bei ihr vorbei.
Nicht bei Gelegenheit, bald. Darum würde ich bitten. Und um anschließende Berichterstattung.
Ja. Wenn ich Sie noch etwas Persönliches fragen dürfte.
Von mir aus?
Erinnern Sie sich noch, wie und warum Sie, ich meine, warum der Notarzt an diesem Nachmittag zu Ihnen kam?
Selbstverständlich erinnere ich mich. Ich war schließlich dabei, anfangs zumindest. Ich hatte keine Luft mehr gekriegt, wahrscheinlich ein Herzinfarkt.
Und was hat der Notarzt gemacht?
Hat mir so ein Elektroschock-Ding auf die Brust gepresst.
Einen Defibrillator?
Wenn Sie es so nennen.
Und das haben Sie gesehen? Ich meine, Sie waren bei Bewusstsein, als er Sie defibrillierte?
Ja, aber dann mit dem ersten Elektroschock der Abgang.
Das ist doch merkwürdig.
Sag ich doch. Da stimmte etwas nicht, war viel zu früh mein Abgang.
Hatte der Notarzt eigentlich einen Assistenten dabei?
Natürlich, der hat ihm doch dieses Elektroschock-Ding gereicht.
Und wie hat der Notarzt dem Assistenten gegenüber den Einsatz des Defibrillators begründet?
Er hat gesagt, ich würde gleich ins Koma fallen.
Gleich, hat er gesagt? Aber tatsächlich waren Sie noch bei Bewusstsein?
Das sag ich doch.
Und Ihnen ist wirklich nichts aufgefallen in letzter Zeit?
Nein, was soll Sie mir denn auffallen?
Vielleicht hat ja mal jemand nachgefragt.
Was denn nachgefragt?
Na, ob das alles so richtig war, was Sie da gemacht haben zum Beispiel. Und ob Sie nicht vielleicht mehr hätten tun können.
Solche Nachfragen gibt's immer, das ist normal. Aber sagen Sie mal, wieso sind Sie eigentlich so nervös?
Ich? Nervös? Bin ich nervös?
Ja.
Ich bin nicht nervös.
Aber wenn ich es mir so recht überlege, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sollte ich vorsichtiger sein und meine Quote etwas zurückfahren.
Ach was, es ist alles in Ordnung. Manchmal höre ich die Flöhe husten. Bleiben Sie bei Ihrer Quote. Die ist gut. Alles ist gut.
Wenn Tinker immer noch humpelt, finde ich es inzwischen nicht mehr besonders verantwortlich von dir, dass du immer noch nicht mit ihr beim Tierarzt warst.
Sie hat nur noch ein bisschen Mühe, vom Boden auf den Küchenschrank zu springen. Von Humpeln kann da nicht mehr die Rede sein.
Und meine Mutter? Ist das dein Ernst, dass du sie seit mehr als 3 Tagen nicht angerufen hast?
Agathe, ich möchte dir von einem furchtbaren Verdacht berichten, den ich auf meiner neuen Arbeitsstelle geschöpft habe. Und du willst von nichts anderem als von Tinker und von deiner Mutter sprechen.
Ich finde es eben nicht gut, was du da tust.
Es ist ein ganz normaler Beruf. Vielleicht nicht ganz meiner Qualifikation entsprechend. Aber ich bin froh, dass ich...
Mir kommt es ein wenig vor wie... wie ein Verrat an uns. Dass du auch mit den anderen sprichst. Unsere Beziehung ist doch... eine ganz besondere, etwas Einmaliges.
Ja, das ist sie.
Ach, Ulrich.
Ach, Agathe, ich liebe dich unendlich.
Ich sehne mich so nach dir.
Ja, wobei, wie du weißt, die Erfüllung. Aber du wirst doch wohl noch wissen, ob Walter bei Bewusstsein war oder nicht.
Wann?
Als der Notarzt ihm die Spritze gab.
Das ging doch alles so schnell. Ich weiß es nicht mehr, Ulrich. Wozu ist es denn überhaupt noch wichtig?
Der Arzt behauptet, als er zu Walter kam, hatte der bereits einen Kreislaufkollaps gehabt. Und du sagst, er habe ihm als erstes die übliche Spritze gegeben. Hast du hingeschaut, was das für eine Spritze war?
Ach, Ulrich, wie denn? Ich bin einfach davon ausgegangen, dass es die war, die Walter immer bei seinen Anfällen gekriegt hat.
Wenn du dich um mein Manuskript gekümmert hast, kann ich dir etwas dazu sagen.
Ich sehe, unser Trauerbegleiter hat sich bereits ihrer angenommen, gnädige Frau.
Wir besprechen gerade die Einzelheiten der Bestattung, ja.
Darf ich Sie in dem Zusammenhang vielleicht mit einigen neuen Angeboten unseres Hauses bekannt machen, gnädige Frau?
Bitte.
Da haben wir, und das ist neu, Etwa eine Kooperation mit einem bekannten Reiseunternehmer in unserem Angebot. Wir bieten zum Beispiel Trauerreisen zu Zielen an, an die Sie vielleicht Erinnerungen an intensive Erlebnisse mit dem Verstorbenen knüpfen.
Ich weiß nicht.
Zu äußerst günstigen Preisen, wenn ich noch hinzufügen darf. Zum anderen kann ich Ihnen jetzt auch einen Internetgrabstein anbieten, gnädige Frau.
Einen Internetgrabstein?
Ja, vielen Trauernden fehlt ja heute die Zeit für eine intensive Grabpflege oder überhaupt für Besuche am Grab des Verstorbenen. Da bietet doch heutzutage das Internet eine sehr schöne Ergänzung. Wir gestalten eine Webseite für den lieben Verstorbenen, den Grabstein, den Internetgrabstein, also, den Sie jederzeit bequem von zu Hause aus erreichen können, ohne einen Fuß zu setzen.
Was war das für eine Spritze, Walter?
Sag du mir zuerst, was du mit meinem Manuskript gemacht hast.
Ich habe die Kapitel neu geordnet, entsprechend deinem ursprünglichen Plan.
Das heißt, das Kapitel über Leoriander und Peredina steht jetzt wieder am Schluss des analytischen Teils.
Ja, das fällt zwar aus der Chronologie heraus, ist aber trotzdem sinnvoll, weil es ja in Leoriander und Perelina um Liebesverrat geht und das ist neu.
Ulrich, ich wusste, dass du das richtig machst. Ich danke dir.
Was ist jetzt mit der Spritze?
Gut. Mein Kreislauf ist erst zusammengebrochen, nachdem er mir die Spritze gegeben hat.
Ja, darüber habe ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht, dass irgendetwas vielleicht mit dem Arzt nicht gestimmt haben könnte.
Aus welchem Grund ist er eigentlich gerufen worden?
Ach, kleiner Anfall, Diabetes. Ich litt an Altersdiabetes und war zu dem Zeitpunkt wohl extrem unterzuckert.
Hatten Sie das Bewusstsein verloren?
Nein, ich war nur sehr stark benommen. Aber bei Bewusstsein war ich.
Und warum vermuten Sie, dass der Arzt etwas nicht richtig gemacht haben könnte?
Ich war schon einige Male in der gleichen Situation.
Ach.
Da gab es immer sofort eine Glucagon- oder Traubenzuckerinjektion.
Und dieser Notarzt hat es nicht gegeben?
Nein, er zögerte. Sah mich an, dann wieder in seine Tasche und dann hat er immer noch gewartet und dann endlich nahm er eine Ampulle heraus und zog sie auf.
Möglicherweise Insulin.
Haben Sie eigentlich schon mit meiner Tochter gesprochen?
Aber selbst wenn es so wäre, wie kann ein Arzt sowas tun? Das ist doch Mord.
Mord an Moribunden. Moralisch käme er möglicherweise vor sich selbst durch. Er könnte sich sagen, er hat nur den ohnehin bevorstehenden Tod eines Patienten beschleunigt. Aber du kennst die ganze Sterbehilfediskussion.
Unvorstellbar. Der wusste doch nichts von Walters Zustand. Wie kann er da...
Natürlich ist das Mord.
Dann verstehe ich aber immer noch nicht, warum er sowas tun sollte. Was hat er denn davon?
Es liegt doch wohl auf der Hand, dass er mit Wenzel unter einer Decke steckt. Er empfiehlt an Ort und Stelle den hinterbliebenen Wenzel als Bestatter und die meisten Menschen sind dafür auch sehr dankbar.
Stimmt.
Und schon steht Wenzel vor der Tür, hat einen schönen neuen Auftrag und seinen Bestatterkonkurrenten wieder mal ein Schnippchen geschlagen.
Dafür bekommt er von Wenzel Geld.
Gibt es ein besseres Motiv?
Wie bist du überhaupt auf diesen Verdacht gekommen?
Natürlich durch Walters Tod. Und als ich einmal diesen Verdacht geschöpft hatte, habe ich mich umgehört.
Umgehört? Bei wem denn umgehört?
Nun, ich habe mich über ein, zwei andere Todesfälle genauer informiert und bin da auf erhebliche Ungereimtheiten gestoßen.
Zum Beispiel?
Er hat beispielsweise den Defibrillator eingesetzt, wenn der Puls noch ganz normal war.
Und das bedeutet?
Dass er ihn wahrscheinlich damit getötet hat.
Nein.
Einer Zuckerpatientin hat er wahrscheinlich Insulin injiziert, statt Glucagon. Mit dem gleichen Ergebnis.
Kann man das beweisen?
Nein. Es wäre so gut wie aussichtslos, es zu versuchen.
Und weiter?
Wir müssen ihn dran kriegen. Ich weiß auch schon wie.
Was wollen Sie denn noch von Dr. Arnheim?
Ich habe noch einige Fragen in Bezug auf den Tod eines Freundes.
Aber Sie haben doch schon mit dem Doktor gesprochen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, schon. Aber mir ist dann anschließend noch eine Frage eingefallen und die würde ich gerne...
Heute nicht. Der Doktor ist noch im Einsatz und dann hat er 36 Stunden frei.
Also könnte ich ihn frühestens übermorgen widersprechen?
Wenn er nicht gerade raus zu einem Einsatz ist.
Und wann fängt seine nächste Dienstzeit an?
Übermorgen um 18 Uhr und sie dauert bis 24 Uhr am nächsten Tag. Sonst noch was?
Nein, vielen Dank auch.
Wann? Vor ein paar Minuten. Ich kam gerade von meinem letzten Einsatz zurück. Und da sah ich ihn wieder an der Notaufnahme stehen und die Schwester mit Fragen löchern.
Und was vermuten Sie, könnte dahinter stecken?
Ja, Er war ein Freund von diesem Walter Leinsdorf. Mhm. Und bei dessen Tod hatte wohl irgendwie Verdacht geschöpft. Und kurz danach war er schon mal an der Notaufnahme und hat mich dazu befragt.
Ja. Ein Freund von Walter Leinsdorf. Was haben Sie ihm gesagt?
Ich habe ihm selbstverständlich eine plausible Erklärung gegeben.
Die hat ihm wohl nicht gereicht.
Wir sollten vorsichtiger sein und ich sollte meine Quote zurückfahren.
Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig, Arnheim. Es ist nichts passiert, es wird nichts passieren und es kann auch nichts passieren.
Ja, Sie sind mir da wie immer viel zu sicher.
Selbst wenn er einen konkreten Verdacht gegen Sie hätte, was ja noch gar nicht ausgemacht ist, was könnte er Ihnen beweisen?
Nichts natürlich. Trotzdem, wenn er hartnäckig genug ist und an mir dranbleibt, irgendwann mache ich vielleicht auch mal einen Fehler und dann hat er mich.
Der hartnäckig. Das ist ein Spinner, ein Träumer, völlig harmlos.
Das wäre sicher eine Möglichkeit.
Wahrscheinlich die einzige.
Ja, wahrscheinlich die einzige. Denn nachher kann man ihm wohl nie was nachweisen.
Nein, dazu geht er viel zu schlau vor.
Aber ohne Risiko ist dein Plan auch nicht gerade.
Das ist schon sicher. Der Dreh- und Angelpunkt ist, dass du deine Rolle überzeugend spielst. Alles andere ergibt sich quasi von selbst.
Das werde ich schon schaffen, aber wenn wir annehmen, alles gelingt, wie wir uns das vorstellen, was ist da mit dir?
Was soll mit mir sein?
Du begibst dich in allerhöchste Gefahr.
Jetzt übertreib nicht. Wenn Arnheim nicht selber kommt, sondern ein anderer Notarzt, dann mache ich auch falschen Alarm.
Aber wenn er tatsächlich kommt? Er könnte Verdacht gegen dich geschöpft haben und dann...
Ich weiß.
Darf ich dir mal was fragen, Ulrich?
Bitte?
Ich habe dich nach Agathes Tod nie so richtig verzweifelt gesehen.
Ja. Wir hatten ein besonderes Verhältnis.
Aber das erklärt nicht, wie du damit fertig wirst, dass sie nicht mehr da ist.
Nein, das erklärt es nicht. Aber wer sagt, dass ich damit fertig werde?
Diese Leere, diese definitive Abwesenheit, ich weiß nicht, ob ich das ertragen kann.
Ja. Es muss ja nicht so sein, Gerda.
Sondern?
Bei mir jedenfalls ist es so, dass ich Agathe Tag für Tag näher komme.
Was?
Vielleicht gelingt dir das mit Walter auch. Und dann wirst du ihn eines Tages rufen hören.
Rufen?
Ja, rufen.
Gar nichts werden wir unternehmen. Es besteht überhaupt kein Anlass dazu.
Ja, Sie haben Nerven.
Weil wir es uns leisten können, uns einfach zurückzulehnen und abzuwarten.
Abzuwarten? Auf was, bitteschön, sollen wir denn warten?
Darauf, dass er sich bewegt. Es ist wie bei der Jagd. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren.
Oh. Wer sich zuerst bewegt?
Wenn er an uns heran will, muss er sich bewegen. Auf uns zu. Sich in unsere, in ihre Nähe bewegen.
Und dabei böte sich dann vielleicht eine Gelegenheit.
Sie verstehen, was ich meine.
Das willst du wirklich tun?
Für Walter, ja.
Ein kühner Plan, Ulrich. Hast du ihn dir auch gut überlegt?
Das habe ich.
Ein kluger Plan. Ein schöner Plan.
Du meinst, er könnte gelingen?
Absolut, in jedem Fall. Ach, Ulrich.
Ach, Agathe.
Das stimmt dich doch nicht etwa traurig?
Vielleicht. Ein bisschen. Hörst du die Amsel?
Hast du eigentlich mal daran gedacht, bei der Friedhofsverwaltung wegen der Umwandlung in eine Zweiergrabstelle vorzusprechen?
Ich hatte so viel zu tun, aber ich werde mich bald darum kümmern, Agathe.
Vergiss es bitte nicht wieder.
Nein, Agathe.
Ach, Ulrich.
Ach, Agathe. Ich liebe dich unendlich.
Ich sehne mich so nach dir.
Ja, wobei.
Ein Unfall, ich brauche einen Arzt, wo ist ein Arzt?
Jetzt beruhigen Sie sich mal, junge Frau. Was ist denn passiert?
Mein Freund, ein Herzanfall. Ich glaube, ein Herzinfarkt. Atemnot, Brustschmerzen.
Ja, und wo ist er, Ihr Freund?
Zu Hause natürlich. In dem Zustand konnte er nicht auf die Straße.
Ja, und warum haben Sie nicht den Notdienst angerufen?
Mein Gott, vielleicht tun Sie mal irgendwas, anstatt mir Löcher in den Bauch zu fragen.
Ist das schon gut? Ich kümmere mich ja. Hier die Aufnahme. Ist unser Notarztwagen frei? Okay, dann sagen Sie bitte Dr. Arnheim Bescheid, dass er einen Einsatz hat. Ja, und Sie gehen jetzt bitte den Gang da lang, da geht's zum Hof.
und Sie können dann mit dem Notarztwagen mitfahren.
Bleiben Sie ganz ruhig. Jetzt bin ich ja da.
Au!
Na, der kleine Piekser. Gleich geht's Ihnen besser.
Wo ist Gerda?
Ihre Begleitung, meinen Sie? Ja, das war wohl irgendwie nicht Ihr Tag heute. Sie wurde leider im Notarztwagen ohnmächtig, aber keine Sorge, sie wird schon versorgt.
Solange, bis Sie mit mir fertig sind.
Ja, es ist immer auch für mich beruhigend, wenn meine Patienten wissen, was auf sie zukommt.
Das freut mich für Sie.
Ja, so ist gut. Es ist besser, Sie legen sich hin. Ich helfe Ihnen, ja.
Was war da drin in der Spritze?
Nur ein Sedativum, damit Sie bei der eigentlichen Behandlung ruhig und angstfrei bleiben.
Ich habe keine Angst.
Oh, Ihre Gelassenheit erstaunt mich, angesichts des riskanten Plans, den Sie da hatten.
Der Plan sah zwei Zeugen vor, Gerda und ihren Rettungshelfer, der höchstwahrscheinlich nicht in ihre Machenschaften eingeweiht ist.
Wie sind Sie drauf gekommen?
Erstens schätze ich Sie als so gierig ein, dass Sie nicht mit jemandem teilen wollen.
Oh, bravo, bravo. Und
zweitens verhalten Sie sich immer so, dass er nicht mitbekommt, was Sie eigentlich mit Ihren Patienten tun.
Ach ja? Woher wollen Sie das wissen?
Ich habe so meine Informanten.
Oh, dann müssten Sie mit Leuten gesprochen haben, die eigentlich nicht mehr sprechen können.
Ich glaube, ich habe Ihre Intelligenz ein wenig unterschätzt.
Ja. Ja, da könnte vielleicht etwas dran sein.
Da hätten wohl auch meine beiden Zeugen nicht mehr eingreifen können, um sie aufzuhalten.
Ich hätte mir sicher etwas einfallen lassen, da haben Sie recht. Achtung. Jetzt sticht's noch mal.
Ich bin auf alles vorbereitet.
Oh. Das ist gut.
Das ist sehr gut.
Ja.
Und da die treueste und beste Freundin des Verstorbenen durch einen tragischen Zufall am selben Tag wie der Dahingeschiedene verstarb, bin ich der Bitte gerne nachgekommen, liebe Trauergäste, als der Arbeitgeber des so unerwartet Verschiedenen, ihm hier an seinem und dem Grab seiner lieben Frau ein paar letzte Worte hinterherzurufen. Uns verband nicht nur Berufliches, sondern auch ein inniges, ein geistiges, um nicht zu sagen spirituelles Band. In der gemeinsamen Beschäftigung mit dem Wissen und die letzten vielen Dinge und Geheimnisse des Übergangs vom Diesseitigen zum Anderen sind wir uns nahe gekommen. Und ich muss es mir zur Ehre anrechnen, einen so überaus gebildeten und zartfühlenden Menschen zum Mitarbeiter, zum Freund gehabt zu haben. Das, was ich an ihm ganz besonders schätzte, war seine Fähigkeit, sich in die Dimension hineinversetzen zu können, in der er sich nunmehr befindet. Es war mir manchmal, als habe er persönlich den Wahlspruch unseres Institutes: Wir holen den Tod.
Nein, meine Geliebte, ich mache dir keinen Vorwurf.
Ein bisschen klang das aber ebenso.
Ich wollte nur sagen, ich hatte den Eindruck, dass du geahnt hast, auf was ich mich da einlasse.
Auf was denn einlassen?
Als Wenzel mich hier an deinem Grab ansprach, meinte ich, dass du mich ein wenig dazu gedrängt hast, für ihn zu arbeiten.
Hab ich das?
Und zwischendurch hatte ich sogar so eine Ahnung, dass du von Anfang an gewusst hast, warum Wenzel so gut im Geschäft ist.
Ach, wissen. Was kann ich schon wissen? Aber nun ist ja alles gut ausgegangen, mein Geliebter.
Aus deiner Perspektive hast du sicher recht.
Es ist jetzt unsere Perspektive, Ulrich.
Ich muss mich erst noch daran gewöhnen. Unsere Perspektive.
Ach, Ulrich.
Ach, Agathe.
Sprich mit den Toten. Hörspiel von Peter Meisenberg. Es sprachen Ulrich, Hans Krämer, Agathe, Susanne Uhlen, Walter, Jan-Gregor Kremp, Gerda, Isis Krüger, Wenzel, René Heinersdorf, Dr. Arnheim, Peter Davor, Herr Kühn, Rainer Hohmann, die Krankenschwester, Biggi Wanninger, sowie Therese Dürrenberger, Roland Jankowski, Hannelore Lübeck, Jochen Stern, Ilse Strambowski und Friedemann Thiele. Musik David Graham. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Roman Podeswa. Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.
Bevor es weitergeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch.
Ein 1000 Jahre altes Buch. Ein dunkles Familiengeheimnis.
Wissen ist nicht immer gut, Elemia. Kann auch alles kaputt machen.
Und eine Genie, die plötzlich mein ganzes Leben auf den Kopf stellt.
Aber lass mich raus. Vielleicht kann ich dir ja helfen.
Okay, ist ja gut. Ich mach schon auf. Das alles hätte ich mir vor ein paar Monaten nicht mal im Traum vorstellen können. Ich bin eine ganz normale Jurastudentin und muss mein Praktikum machen. Ausgerechnet in der Firma...
Praktikant in der dritten Reihe?
...in der mein Vater als Gastarbeiter angefangen hat.
Haben Sie was gesagt?
Ich heiße Lemia. Oder laufen wir hier unter Fallnummern?
Doch dann sagt meine Schwester, dass sie Krebs hat. Und vor ihrer Chemo nur einen einzigen Wunsch.
Ach, Lemia, ich habe an früher gedacht. Dieses Sommer in Marokko. Ich will zurück.
Nur du und ich.
Bevor ich mich nicht mehr wie ich selbst fühle.
Aber seit dieser Reise ist nichts mehr, wie es vorher war.
Du hast das Tor geöffnet, Lemia. Jetzt wirst du nicht nur die Wahrheit finden, sondern auch die Monster dahinter.
Und welchen echten Monstern ich dort begegne? Davon handelt Lemias Buch Der Scharlatane. Jetzt in der ARD-Audiothek.
Du bist meine Heimat Kannst du das Meer sehen? Bin ich einsam? Ruf ich deinen Namen? Du lässt die Welt stehen, zwei Seelen in der Großstadt Doch zwischen den Bergen liegt meine Heimat